ein Aspekt, der mir unter die Haut gegangen ist, ist, dass da Menschen Implantate bekommen im Unterarm und dadurch mit dieser KI so eng verbunden sind, die mit ihnen spricht, mit einer Stimme, wo teilweise gar nicht mehr so ganz klar ist, ist das jetzt die KI oder ist das meine innere Stimme?
Ja, das, was du ansprichst jetzt gerade zuletzt mit dem Mind Control, das ist auch etwas, wo mir jetzt für Angst machen, wo ich denke, ja, im Buch ist es ja immer so, dass vieles wird wie vorgegeben von einer zentralen Stelle und man lässt sich entweder auf das ein oder man hat nachher wie gar keinen Zugriff mehr auf das öffentliche Leben zum Beispiel. Das weckt bei mir als Theologin natürlich auch Assoziationen zu. Es gibt ja das letzte Buch in der Bibel, die Offenbarung, wo es auch darum geht, Leute, die ein bestimmtes Zeichen auf sich tragen, die haben Zugang zum öffentlichen Leben und andere nicht.
Stammtisch. Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen und sie auch mal verändern kann.
RefLab. Hallo und herzlich willkommen beim Stammtisch. Ein neues Jahr liegt vor uns und wir fragen uns, mit welchen Gefühlen, mit welchen Gedanken gehen wir in dieses Jahr? Wir möchten gern bei diesem Stammtisch auch ein bisschen in die Zukunft blicken. Wir haben keine Kristallkugel dabei, aber noch was Besseres, nämlich einen Autor eines Zukunftsromans, der gerade erschienen ist. Nämlich keinen geringeren als Luca Zachei. Hallo Luca.
Hallo, ciao Johanna.
Die Wolke des Wissens. Wir kennen dich im RefLab als Autor, der wunderbare Miniaturen schreibt, die so ins Literarische gehen. Du bist auch als Spoken-Word-Künstler schon auf Bühnen aufgetreten, aber Romanschriftsteller, das ist jetzt etwas Neues. Das ist dein erster Roman und er ist druckfrisch erschienen. Und in diesem Roman schaust du eben auch in die Zukunft, aber es ist so eine Zukunft, wo man irgendwie auch das Gefühl hat, teilweise zumindest ist sie schon angekommen und so viel kann ich schon vorwegnehmen. Im Zentrum steht eine künstliche Intelligenz. Und heute am Stammtisch mit dabei Evelyn Baumberger, die Co-Leiterin des RefLab. Hallo Evelyn.
Hallo Tamer.
Und ich bin Johanna Di Blasi, ebenfalls RefLab. Also Luca, eine KI steht da im Zentrum, die sich anschickt, mehr oder weniger so die Regie zu übernehmen im großen Stil, nämlich über ja die Weltregierung und aber auch ins Kleine hinein bis hin zu dem intimen Leben, bis hin zum Gedankenleben von Individuen. Wie realistisch ist denn so ein Szenario?
Ja, ich muss noch sagen, dass ich, als ich das Buch angefangen habe, vor 7 Jahren, also mit der ersten Grundidee, habe ich das Gefühl gehabt, das ist wirklich weit, weit weg in die Zukunft und fast also realitätsfern, sagen wir es mal so. Und durch die Entwicklungen von den letzten Jahren bin ich sehr häufig also von Realität eingeholt worden, manchmal sogar in gewissen Bereichen überholt. Ich glaube schon, dass KI, also wir reden jetzt mal von einer einfachen Sprach-KI mit ChatGPT ist jetzt in unserem Leben reingekommen schon. Wir nutzen es, vielleicht nicht alle, aber sicher ein grosser Teil von der Arbeitskräfte tut es nutzen. Und ich habe das Gefühl, das ist einfach nur eine Vorstufe von einer, sag ich mal, echten künstlichen Intelligenz. Und wo das die Entwicklung weitergeht und wie schnell das die vonstatten geht, wird sich herauskristallisieren. Meine Geschichte ist im Jahr 2058 angesiedelt, sollte dort gestartet sein. Und ja, das sind viele Jahre und was alles kann passieren. Ich glaube schon, dass wir überrascht werden
können. Wie ist es bei dir, Evelyn? Wie nutzt du denn jetzt schon die künstliche Intelligenz?
Ich nutze KI recht viel zum Arbeiten. Also eben auch die generative KI mit ChatGPT. Ich habe gerade heute Morgen probiert, aus einem Transkript von einem Blogpost, von einem Podcast, einen Blogpost zu erstellen. Und haben wir ein bisschen Zähne ausbissen dran. Nachdem das eigentlich immer recht gut gegangen ist, hat ist ChatGPT plötzlich daran gescheitert, Umlaut zu produzieren und nicht ein deutsches scharfes S zu verwenden. Ja, aber normalerweise funktioniert das eigentlich gar nicht schlecht und ich kann mir da so repetitive Arbeiten oder Sachen wie Struktur in den Text bringen oder auch teilweise auch so Ideen-Brainstorming, schlagen wir einen Titel vor für den Text oder so. Ja, ich brauche das recht viel für solche Sachen, textbasierte Sachen.
Luca, hat das beim Romanschreiben schon eine Rolle gespielt?
Ich verspreche hoch und ehrlich, dass kein Wort mit ChatGPT geschrieben ist. Das wäre ein bisschen schräg, wenn man noch über künstliche Intelligenz noch redet. Aber, oder schreibt besser gesagt, was aber schon ein Gedanke war, also ich bin überzeugt, dass künstliche Intelligenz in ein paar Jahren Bücher wird können schreiben, wo sicher mit meinem können aufnehmen. Also, weißt du, so, und besser sein. Also, da bin ich überzeugt. Und wo man sogar kann angeben, schreibt mir bitte das Buch ein bisschen wieder Ken Follett oder wieder Stephen King. Also, irgendeinen, wo man gern hat, dass sie die wichtigsten Erzählstränge tut, das ausdeutschen. Es wird schon, künftig wird es schwierig sein, können zu unterteilen, was ist wirklich genuin menschlich und was ist von einer Software generiert. Und das wird sich auch vermischen. Von dem bin ich schon ziemlich überzeugt.
Du bist natürlich eine sehr bescheidene Person. Also ich hoffe mal sehr stark, dass diese Art von Büchern KI nicht machen kann. Aber was stimmt, die kann jetzt schon verdammt viel Sachen, wo man nicht gedacht hätte, zum Beispiel Witze machen, die wirklich lustig sind, Gedichte. Mir hat eine Lehrerin erzählt, dass sie die Aufgaben, die sie ihren Schülerinnen gibt, dass sie das auch schon mal vorher die KI formulieren lässt und dass das tatsächlich sehr hilfreich ist. Und ich selber, ich nutze das auch so im Brainstorming, also nicht im Formulieren von Beiträgen, da habe ich noch nicht, also ich habe es auch schon probiert, aber das klang für mich etwas zu glatt. Aber beim Brainstorming erwische ich mich dabei, dass ich denke, wow, das ist jetzt richtig gut. Und kennt ihr das auch, dieses Gefühl, fast so ein leichtes Ohnmachtsgefühl? Wow, die holt mich ein oder die ist besser als ich. Und ja, man fühlt sich fast schon so ein bisschen wie ausgebotet.
Ja, ich weiß nicht, wie du so siehst, Evelyn, aber es gibt schon Bereiche, wo ich das Gefühl habe, dass das vielleicht schneller wird ersetzen. Also, wir reden jetzt davon Jobs oder also Aufgaben, wo ich schon das Gefühl habe, dass das der Schritt ziemlich nah ist. Es hat mich zum Beispiel jetzt auch recht überrascht, weil, also, meine Schwester ist zum Beispiel Übersetzerin. Und mit DeepL hat man schon recht grosse Schritte gemacht, also mit automatisch übersetzen. Und jetzt gibt es sogar Softwareprogramme, wo fast simultan können übersetzen, was geredet wird. Und das tut auch die Dolmetscherbranche vollständig auf den Kopf stellen. Also die Vorstellung, dass innerhalb von halben Sekunden, jetzt im Moment ist es, glaube ich, es ist verschoben um ein paar Sekunden, also das, was gesprochen wird und übersetzt wird. Aber das wäre schon undenkbar gewesen vor 2 Jahren. Das heisst, es wird, das macht schon etwas, also Ohnmacht ergibt sich immer dann, wenn man selber nicht etwas kann verändern, wenn man das Gefühl hat, man sei irgendwie in einer Sackgasse. Gleichzeitig finde ich es spannend, herauszufinden, was macht uns Menschen aus? Wo sind wir wirklich unersetzbar oder unersetzlich? Und wo werden wir schlechter sein im Vergleich zu einer Software? Weil dort, wo eine Software ist und man kann die abonnieren oder lizenzieren, dort werden wir mit Sicherheit ersetzt.
In deinem Buch ist ja das aber schon so ein bisschen, also Kompliment überhaupt. Ich habe es auch gelesen, ich habe es auch spannend gefunden und finde es gerade schade, können wir nicht über das ganze Buch reden, weil es ist am Schluss, es hat so viele Plot-Twists und es ist so spannend. Und dort ist ja aber schon tendenziell so, dass die Menschen ausgebotet werden von dieser Wolke, von dieser Gnosis, dieser allumfassenden KI. Wo wirst du jetzt das Menschliche noch sehen? Also hast du nicht resigniert beim Schreiben?
Also ich gehe schon grundsätzlich davon aus, dass Technologie wird ja von Menschen programmiert. Also, oder erschafft. Es ist immer noch ein Artefakt von Menschen. Das heisst, vieles hängt von dem ab, wie die KI programmiert wird. Und, ich bin Technorealist. Ich weiss, ich nutze ja Technologie in ihrer Arbeit, also Social Media ohne Technik geht ja gar nicht, oder? Ich weiss, ich sehe aber auch die Risiken, die so eine Nutzung kann mit sich bringen. Und das, was mich mehr beunruhigt, ist mehr zu wissen, wer wird überhaupt die KI-Entwicklung wirklich vorwärts treiben. Also reden wir da von staatlichen Organisationen, reden wir da eher von Firmen, meistens sind sie aus dem Tech-Bereich, Firmen, die ein grosses kommerzielles Interesse haben. Also heisst, am Schluss ist es eine sozialistische KI, die grundsätzlich etwas Gutes könnte sein, oder? Oder wird es eine kapitalistische KI? Es gibt ja verschiedene Ausprägungen und zumindest die aktuelle Realität oder die Gegenwart zeigen wir auf, dass das Interesse im Moment bei der kapitalistischen KI sind und dass dort viel investiert und geforscht wird und dass sie im Moment das Tempo diktieren und auch die Regeln bestimmen.
Luca, an der Stelle wäre vielleicht gut, wenn du doch noch mal ein bisschen umreißt, welche Version du jetzt in deinem Buch entfaltest.
Ja, also ist ja klar, dass in meinem Buch dystopische Versionen verkaufen sich besser oder zumindest machen etwas mit dem. Also ich aber explizit im Buch nicht wollen mit Schwarz-Weiß also das ganze Schwarz-Weiß ausmalen, also nach dem Motto, Technik ist per se schlecht und nur schlecht. Aber ich sehe so eine Zukunft, wo wir mehr von unseren Entscheidungen jemandem übergeben, der eine KI ist. Also das heisst, wir delegieren die Verantwortung über gewisse Entscheidungen. Und die Entscheidung kann sein, ja, welcher Job ist für mich der richtige. Es gibt aber intimere Entscheidungen, welche Liebe ist für mich die richtige. Also welcher Partner passt mehr zu mir. Das kann in verschiedenen Gesellschaftsbereichen weitergehen. Gleichzeitig sehe ich aber oft Vorteile von der KI. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass wir mit dem mit dieser liberalen Wirtschaftspolitik, die wir in den letzten 100 Jahren gefahren sind, dass wir gemerkt haben, dass es die auch nicht fair ist und vor allem auf Kosten zum Beispiel von der Umwelt geht. Das heisst, also, was ist jetzt die zulässige Freiheit, die die Menschen haben? Es ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fragestellungen. Wir wollen frei sein, wir wollen können aus x Optionen können auswählen. Schlussendlich merken wir schon, wir sind aber nicht so bescheiden. Das heisst, wenn wir mehr können konsumieren, konsumieren wir mehr. Und dann stellt sich auch die Frage, was ist die maximale zulässige Freiheit, die die Welt kann ertragen kann. Das heisst, es geht auch ein bisschen um Zähmen. Also, wie kann die KI uns auch besser machen? Also, positiv formuliert. Wegen dem, ja, um nicht zu viel zu verraten, es geht darum, um die Gedanken, die man hat, also wie viel Verantwortung ist ab und wie viel bist du bereit, selber Verantwortung zu übernehmen als Mensch.
Es ist ja im Zentrum, steht so eine melancholische Hauptfigur, Mark Weasley, ein IT-Techniker, sehr hoch angesiedelt, hat eigentlich viel Einfluss. Kannst du ein bisschen was zu der Figur sagen? Wie viel Luca steckt auch in der Figur?
Also was Programmierung anbelangt, 0,0. Da bin ich so, nein, wirklich schlecht. Aber ja, am Schluss steckt in jeder Figur, die ich dort beschrieben habe, ein bisschen von mir. Und das, was ich Mark Weasley was ich gut finde, ist, dass er auch gewisse Sachen fragt und sich auch fragt, ist es tatsächlich das Richtige für mich? Ist die Entwicklung die richtige? Und ich gehe mal grundsätzlich ob jeder Figur von dem aus, jeder hat eine Absicht oder ein Motiv, das gut sein. Also, und dann kann man sich nicht darüber streiten, welches Menschenbild ist das Beste. Also, oder hat man grundsätzlich Vertrauen im Mensch oder hat man vertraut dem Mensch eher weniger und wegen dem hat man das Gefühl, man muss seine Freiheiten einschränken.
Was denkst du, Johanna, wenn du so Sachen, oder wie ist es dir gegangen nach dem Lesen von dem Buch? Und jetzt, wenn du das neue Jahr schaust, mit welchem Gefühl siehst du die ganzen Entwicklungen?
Diese Figur Mark Weasley ist mir sehr nahe gegangen. Das ist ja eine Figur, die in diesem Prozess sich auch verändert innerlich. Sie ist eigentlich eine sehr vereinsamte Figur, würde ich sagen. Und sie ist ganz eng angeschlossen mit eben mit dieser Super-KI, die du Gnosis nennst. Das ist ein Begriff aus der Religionsgeschichte, den du da wählst. Und im Verlauf des Buches spürt man, dass er auch wie so eine Persönlichkeitsveränderung durchmacht. Und da habe ich mich schon gefragt, wie so schleichende Prozesse im Gange sind. Und auch ich, wo ich ja mit Social Media und mit ChatGPT und so weiter hantiere, wie weit eben diese Technologie, die Menschen gemacht ist, aber als Technologie wieder auch auf mich und auf uns formend, vielleicht auch verformend zurückwirkt. Aber ich möchte es jetzt nicht nur so einseitig dystopisch sehen. Es öffnen sich ja auch Möglichkeiten. Und so blicke ich eigentlich ambivalent in die Zukunft. Ich bin schon sehr gespannt, aber es gibt Dinge, die mich auch tief beunruhigen, die in deinem Buch eine wichtige Rolle spielen, aber die andere auch sehr stark gegenwärtig bearbeiten, wo es in die Richtung geht, dieser Mind Control oder dieses Beeinflussens auch, wie wir denken, wie wir fühlen sogar. Dann spiele ich den Ball jetzt zurück an dich, Evelyn. Was hat das für Buch jetzt bei dir an Gefühlen nochmal ausgelöst und wie gehst du jetzt ins neue Jahr?
Ja, das, was du ansprichst jetzt gerade zuletzt mit dem Mind Control, das ist auch etwas, was mir jetzt für Angst machen, wo ich denke, ja, im Buch ist es ja immer so, dass vieles wird wie vorgegeben von einer zentralen Stelle und man lässt sich entweder auf das ein oder man hat nachher wie gar keinen Zugriff mehr auf das öffentliche Leben zum Beispiel. Das weckt bei mir als Theologin natürlich auch Assoziationen zu. Es gibt ja das letzte Buch in der Bibel, die Offenbarung, wo es auch darum geht, Leute, die ein bestimmtes Zeichen auf sich tragen, die haben Zugang zum öffentlichen Leben und andere nicht. Also man hat da ja auch, glaube ich, von digitaler Teilhabe und digitaler Gerechtigkeit. Das stellt sich aber, glaube ich, schon lange vor KI. Also zum Beispiel, wenn SBB-Automaten mit Münzeinwurf abgeschafft werden und man muss jetzt einfach die App haben, um ein Billett zu lösen und Leute, die technisch nicht so fit sind oder das einfach nicht wollen, dann die Möglichkeit gleich müssen gewährleistet haben, dass sie mit Bargeld ein Billett lösen können. Das fährt, ja, das fährt schon vor KI an. Und das sind Entwicklungen, wo wir, ja, ich denke nicht mega viel darüber nach. Ich bin eigentlich jemand, wo, ich habe gerne neue Sachen und ich finde das auch spannend. Aber ich bin froh, dass es Leute gibt, die in diesem Bereich digitale Ethik arbeiten und die Frage auch immer wieder einwerfen.
Kannst du das nochmal erklären mit, du hast auf das, die Apokalypse des Johannes angespielt. Ja. Zeichen.
Ja, es gibt dort eine Stelle, ich will da jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber es gibt dort eine Stelle, das Zeichen des Tieres. Und Leute, die das Zeichen des Tieres, das Tier ist so, dass, so die Macht, die Herrschaft, ist so ein Symbol. Und Leute müssen das Zeichen entweder auf der Hand oder auf der Stirn sichtbar tragen, damit sie Sachen kaufen und Sachen verkaufen. Also sprich eben am öffentlichen Leben teilnehmen, ihren Lebensunterhalt sichern und so weiter. Das ist so ganz, unter Christinnen und Christen, die da so fasziniert sind von diesen Endzeitprophetien, ist das so ein Topos, wo sie, oder ein Thema, das sie beschäftigen, wo man sich dann auch immer fragt, ja, was bedeutet das? Bedeutet das jetzt, ich weiß auch nicht, es gibt so fast wie Verschwörungstheorien, wer nicht Twint auf dem Handy hat, das ist das Zeichen vom Tier zum Beispiel, oder es hat es auch schon früher gegeben, dass Leute gefunden haben, Strichcodes sind das Zeichen vom Tier und so, also da gibt es ganz viele absurde Sachen. Aber im Grundsatz geht es darum, dass man sich muss zu dieser Macht bekennen, zu dieser Herrschaft bekennen und konform sein mit diesen Anliegen. Und sonst, wenn man sich dem verweigert, dann verliert man eigentlich den Zugang zum gesellschaftlichen Leben. Ist das verständlich?
Das ist jetzt verständlich. Das geht so auch ins Verschwörungsmäßige hinein. Und da, glaube ich, macht dann der Begriff Gnosis auch Sinn. Deine Super-KI in dem Buch, die heißt Gnosis, das ist so ein transhumanistischer Weltgeist, der sich anschickt, wie eine große Mutter alles zu steuern, zum Besten der Welt. Und die Gnosis ist ja eine antike, so ein Sammelbegriff für ein Konvolut an Schriften, die gemeinsam haben, dass die die Herrscher oder der Herrscher der Welt als negativ gesehen wird. Also dass ja der jüdische Gott in dem Fall negativ gesehen wird als einer, der die Welt nicht gut gemacht hat. Und da werden dann so Mythen erzählt, dass dahinter andere Mächte sind und wir als Menschen da irgendwo hineingefallen sind, wo wir uns wieder herausbefreien müssen. Luca, klär uns ein bisschen noch auf jetzt über Gnosis.
Ja, der Name ist nicht zufällig gewählt, aber schlussendlich finde ich, und auch der Titel vom Buch, also die Wolke des Wissens, nimmt Bezug auf eine Meditationsschrift, die im Mittelalter erschienen ist, die Wolke des Nichtwissens. Das ist mehr eine Meditationsschrift, wo man nicht weiss, wer die Autorin oder der Autor ist. Ich spreche klar auch das Thema an, was darum geht, was um Spiritualität geht im Allgemeinen. Also, was darum geht, dass man über Träume redet, wo Menschen haben und über ein Schicksal, das man muss erfüllen muss. Und ich versuche, zwei Welten zusammen zu verbringen. Eine ist eher die rationalistische Sicht, wo sich die von mir, also wir können alles antizipieren, unsere Entscheidungen sind ziemlich klar. Es ist so eine Sichtweise, die wir auch kennengelernt haben mit Cambridge Analytica, oder wo man sagt, man kann die Meinung von den Leuten beeinflussen, wenn man nur 20 Fragen beantworten
lässt. Also ist das, wo auf Facebook nachher die Leute über den Algorithmus spezifische Posts angezeigt bekommen haben, um ihre Wählermeinung zu beeinflussen? Ist das
genau, es war der Ding, wo der Trump zuerst mal gewählt wurde. Und ich glaube schon, dass man nicht die Macht von der Informationsverarbeitung, sei es auf dem Handy Informationen konsumieren oder sei es im Fernsehen oder einfach, also das Medienkonsum im Allgemeinen, dass das eine Meinung kann beeinflussen kann, über eine längere Zeit, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Und positiv kann man sagen, es gibt Gnosis, also die kennt die so gut wie keine zweite Person. Die kennt die sogar besser als deine Mutter, die kennt alle Geheimnisse, die du hast, als das, was du sagst, als das, was du in deiner Suchfunktion raussuchen. Die sieht sogar durch Kameras, wo Autokameras können sein oder Handy oder im Haus, also in den künftigen Häusern wird es wahrscheinlich auch mehr Kameras an. Also die sieht sogar, wie lange dass du jemanden anschauen, also ob du verliebt bist in einer bestimmten Person. Das heisst, sie sieht vielleicht sogar Sachen, die nicht einmal ein guter Freund von dir oder eine gute Freundin.
Wie stellst du das vor? Weißt, es klingt so einleuchtend, aber wenn ich mir überlege, sie sieht und sie weiss, aber hat denn die allumfassende KI ein Bewusstsein oder ist das einfach eine Verarbeitung von diesen Daten?
Ich würde nicht sagen, dass sie ein Bewusstsein hat, sondern es ist einfach eine Verarbeitung. Du kannst ja immer näher, also weißt, sie wird ja müssen kommunizieren und dann kommuniziert sie mit einer Sprache, die man auswählt und man unter Hunderte kann auswählen. Ich würde nicht so weit gehen, dass sie ein Bewusstsein hat, aber sie hat sie ist ein Algorithmus, der Informationen so gut verarbeiten kann, dass kein Mensch es besser machen kann. Und wegen dem, also, ob ich dann entscheiden kann, ich bekomme eine Empfehlung von einem Coach irgendwo für einen Job. Oder ich will entscheiden, ich lasse mich von jemandem beraten, der das Wissen hat vor der ganzen Welt. Mhm. Also mit, und dann meine Bücher, Forschungsresultate und mich beobachtet seit dem allerersten Tag, als ich auf die Welt bin.
Also einfach, wo Zugriff auf all deine Daten hat, genau. Und darum viele basiertere Entscheidungen kann treffen als ein Coach, wo du mal eine halbe Stunde hergehst.
Genau. Und dann wird die wahrscheinlich der KI die Entscheidung delegieren, über welchen Job das ich ausüben muss in Zukunft. Und es könnte sogar noch weitergehen, also das tue ich im Buch noch so ein bisschen antunen, dass man sagt, nein, KI sagt mir, was für mich gut ist. Also ich frage gar nicht mehr. Also liebe Gnosis, also weißt du, welche Richtung sollte es gehen mit der nächsten Stelle, sondern die KI sagt mir, schau, aufgrund von deiner persönlichen Entwicklung und von den Sachen, die du jetzt kannst, das ist deine neue Stelle. Und du musst nicht einmal bewerben, weil das ist deine Stelle, that's it. Und das ist ja vielleicht gar nicht so weit weg. Also das ist ja das, wo...
Das wäre eben die Frage, wo sprechen wir über die Gegenwart? Und wenn wir über die Zukunft sprechen, wie weit in die Zukunft reicht das, was wir jetzt besprechen?
Also was mir da gerade einfällt und was auch im Buch vorkommt, ist Partnerwahl. Wo ja heute schon so ist, dass wenn man online auf einer von diesen Plattformen das Profil einrichtet, dann gibt es auch dort ja schon Algorithmen, die einem dann mögliche Partner, Partnerinnen vorschlägen. Da wird ja ganz sicher auch mit KI geschaffen. Was für mich jetzt der Unterschied aber noch ausmacht zu dem, was in deinem Buch ist, ist, dass einem die Entscheidung dann abgenommen wird jetzt im Buch. Ich meine, die Wolke des Wissens. Also, es wird ja nicht nur angezeigt, das und das wäre deine ideale Partnerin, sondern es ist wie absolut. Also, du musst dann auch diese Person oder eben keine andere wählen. Und das ist ja heute zum Glück schon noch so, dass man dann die Person trifft und merkt, ah, gibt das, funkt das. Da kommt ja dann ganz viel rein, wo irgendwie, wo man weiß, wo auch auf Daten basiert, die man halt nicht kennt oder nicht Zugriff haben, aber wo man jetzt irgendwie noch als Magie oder als Bauchgefühl kann empfinden.
Ja, und das wird die, also das ist jetzt wirklich so eine Entwicklung, wo ich, also erst am Schluss ist sie so absolut, so wie du es gesagt hast. Ich glaube, die KI fängt jetzt an. Also wir fangen jetzt erst an zu experimentieren, an Sachen ausprobieren. Und was in 30 Jahren wird sie, wissen wir nicht. Und jetzt habe ich halt eher die dystopische Seite von dieser Zukunft ein bisschen aufgezeigt. Ich tue es aber, es gibt eine Zweiteilung. Also es ist nicht so, dass man muss mitmachen bei dieser KI. Aber wenn man mitmacht, dann muss man bestimmte Regeln wie befolgen. Also es gibt immer noch Teil von Freiheit. Also, und, aber klar, es ist eine Vereinfachung von der Zukunft, wo ich das Gefühl habe, genauso wie du sagst, ihr Liebe, am Schluss muss ich jemanden ja nicht lieben. Wenn ich dann merke, zwei, drei Mal treffe mich und ich empfinde nichts für die Person, dann bringt es, sage ich mal, eine KI auch nichts, dass man zwei Personen zusammentut. Aber ich glaube schon, dass wir immer wie mehr Aufgaben werden delegieren, wo wir jetzt im Moment denken, das will ich nie im Leben abgeben, das ist ja genuin menschlich. Das macht mich aus Mensch.
Ein Aspekt, der mir unter die Haut gegangen ist, ist, dass da Menschen Implantate bekommen im Unterarm und dadurch mit dieser KI so eng verbunden sind, die mit ihnen spricht, mit einer Stimme, wo teilweise gar nicht mehr so ganz klar ist, ist das jetzt die KI oder ist das meine innere Stimme? Und ich musste ein bisschen an meine kleinen Kätzchen denken, die sind vor kurzem gechippt worden und das ging so zack, die haben das selber gar nicht gemerkt, die haben etwas Süßes zum Essen bekommen von der Ärztin und das ist praktisch wie so in den Nacken so reingeschossen worden und zack war das drinnen und wie schnell sowas geht und diese Technologie ist ja da, es gibt Verschwörungsängste, dass das teilweise schon verabreicht wurde, da bin ich selber recht entspannt. Aber was mir zu denken gibt, ist, dass man in der Forschung, und zwar die ganz großen Tech-Giganten, sowas wie Meta und Google, dass die sehr stark interessiert sind an dieser Gehirn-Maschine-Schnittstelle. Und da passiert ja wahnsinnig viel, da ist auch so viel schon möglich. Und nach meinen Informationen ist gerade so der Moment, wo geschaut wird, wie man das auch mehr in der Masse dann noch einsetzen könnte. Kannst du dazu was sagen, deine Überlegungen, was das anlangt, diese Schnittstelle?
Also es muss ja nicht so invasiv sein wie mit einem Implantat. Klar, das ist nicht die übertriebige Form, wie dass man die Verbindung machen von einem Menschen und die Informationen können weitergeben und man kann beobachten, wo der Mensch unterwegs ist. Klar ist es eine Überspitzung oder eine Übertreibung, aber wenn wir jetzt ehrlich sind und schauen, wie wir mit unserem Smartphone umgehen, haben wir manchmal schon das Gefühl, es sei ein Teil von unserem Körper. Und wenn wir ihn vergessen haben, gehen wir dann wieder heim. Wenn wir ihn vergessen haben und wir sind irgendwie unterwegs, gehen wir wieder zurück und holen das Smartphone, weil wir das Gefühl haben, es ist ein Teil von uns. Und theoretisch wäre es möglich zu sagen, es ist ganz ein kleiner runde Teil, der jetzt an uns einfach unter der Haut ist, wo wir kaum spüren und wo wir alles machen können. Wir können zahlen, wir können die Türen geht auf, wenn wir unser Auto wollen auftun oder daheim. Also es ist wie Teil von unserer Verbindung mit der digitalen Welt, aber auch mit der analogen. Das heisst, es ist verbunden zu uns. Also theoretisch ist es möglich. Ja, ich habe mir eine kurze Zeit gedacht, jeder bekommt so ein Armbändeli.
Also wie eine Smartwatch.
Genau,
kann man
ja
schon zahlen damit.
Aber dann habe ich gedacht, es ist viel zu nahe zur Gegenwart, also der Smartwatch. Aber die Grundidee ist tatsächlich eine zuverlässige Verbindung zwischen einem Mensch und die KI. Also so, dass man noch stärker verbunden ist. Das ist ja die Grundidee gewesen.
Solange man Strom hat und solange das Internet funktioniert.
Genau. Und Luca, aber nicht innovativ ist auch nicht beruhigender. Weil was hieße das? Das hieße doch, dass man dich abscannen kann, deine Hirnströme und das ausdeuten könnte.
Ja, ich überlasse den Lesenden nicht irgendwie rauszuspüren, was beruhigender ist und was weniger beruhigend ist. Aber du, Evelyn, hast noch Fragen?
Ja, ich habe nur gedacht, also im Moment ist es ja nicht der KI, die denn das auslesen würde, sondern es sind andere Menschen. Und das finde ich genauso ambivalent wie eine KI. Also wenn ich mir überlege, also ich habe eigentlich genauso Angst jetzt vor dem allzu menschlichen wie vor dem technischen. Also Leute, die sind nicht im Moment aktuell in den News, Islamismus, Trump, Kapitalismus, das sind ja jetzt auch nicht wohltuende Strömungen, Bewegungen und Personen, die anderen Leuten wahnsinnig fest schaden können. Da brauchen wir ja gar keine KI dafür. Also genau die Frage, was macht uns als Menschen aus mit allem Positiven und Negativen, was dazugehört?
Unter dem sage ich, also der Mark Wesley, wo der Programmierer ist, also im Buch, und er tut ja nur das Projekt weiterführen von einem Herr Baduri, wo das wie erfunden hat. Die Ausgangslage ist immer, wir haben es nicht geschafft als Mensch. Und wir leben über unsere Verhältnisse, mit unserer Umwelt nicht schauen. Demokratische System, die sich auflösen, und wegen dem ist der Nährboden der richtige, um überhaupt die KI einzusetzen. Aber wir merken, wir haben es nicht geschafft. Und wegen dem, richtigerweise, so wie du sagst, hängt vom Menschenbild ab, es hängt auch ein bisschen von den Vorstellungen, wie sieht unsere Zukunft aus, sind wir enttäuscht über die aktuelle politische Entwicklung oder sind wir nicht enttäuscht. Und ich glaube schon, dass da verschiedene Narrative, also Erzählstränge zusammenkommen, die können begünstigen, dass wir die Verantwortung abgeben. Von dem bin ich irgendwo durch überzeugt. Und vor 7 Jahren hätte ich gedacht, es ist eine Spinnerei, die ich habe. Und jetzt sage ich, ja, es ist eine Spinnerei, aber ich glaube, näher, als ich gedacht hätte. Und wegen dem, was ich in 30 Jahren alles kann abgeben kann, mit so einer KI und mit einem neuen Gesellschaftssystem, das näher an einer KI gebunden ist, ein Teil kann ich mir vorstellen und ein Teil wird einfach passieren. Und werden wir dann auch sehen, ja.
Lukan, was ich so spannend finde, du hast die Grundidee tatsächlich geträumt.
Ja, aber da würde man sagen, das hat man nicht kein Computer oder keine Software gesagt. Also, ja, ich glaube schon, aber ich bin immer noch fasziniert von dem vom Mysterium oder von der, also du hast ja gesagt, von Magie, oder? Mhm. Oder wieso verliebst du ihre bestimmte Person nicht der andere? Weil du das Gefühl hast, eigentlich, ja, also es gibt ja Verschiedenes, wo passiert. Und Träume ist etwas, wo passieren, wo man nicht beeinflussen kann. Und dann habe ich tatsächlich den ersten Teil geträumt und dann habe ich sicher 3 Monate lang geschrieben, vor 7 Jahren. Also wirklich sehr intensiv.
Wo ja das ja wirklich gar noch nicht aktuell und näher war. Also KI und Digitalisierung ist ja dort noch weniger weit gewesen als heute. Das finde ich noch spannend. So ein prophetischer Traum fast.
Ja, also prophetisch einfach. Ich finde, alle Ideen sind im Äther und wir sind eigentlich Antennen und im Traum kann ich vielleicht gewisse Sachen vielleicht besser.
Anzapfen.
Ja, genau. Und dann muss man aber, glaube ich, irgendwie vielleicht den Willen haben, zu sagen, ja, jetzt habe ich Lust noch zu schreiben und ohne, dass es eine Zielsetzung habe.
Johanna, ich habe eine Frage an dich. Du bist doch immer so analytisch und jetzt auch mit dem Wissen über Kulturgeschichte und so. Wo ich mir überlegt habe, eigentlich ist es so, dass in dem Buch oder jetzt auch im Umgang mit diesen Ängsten vor künstlicher Intelligenz, ist es ja so, dass wir Menschen merken, wir können nicht alles. Also wir stoßen an die eigenen Grenzen und man merkt, es gibt Unzulänglichkeit, das ist eigentlich auch etwas Realistisches oder vielleicht auch gesunde Selbsteinsicht. Und das ist ja nicht etwas Neues. Ich meine, früher haben die Leute ja gewusst, sie sind begrenzt und haben das einfach in Religion dann bezogen. Also dass die Macht, die alles eben weiss und wo alles kann steuern, ist Gott und der vertraut man. Jetzt im Zusammenhang mit KI könnte man eben zum Schluss kommen, es wäre eigentlich gescheit, das einer KI abzugeben. Würdest du jetzt sagen, das ist etwas Gleiches oder ist das anders?
Ich würde festhalten daran, dass dass es eine Illusion ist, dass wir am Ende wie so eine Art einfach Computer sind und einer, der nicht so besonders gut funktioniert. Zu dem Schluss kann man tatsächlich kommen, wenn man gewisse Parameter anlegt. Aber dann ist die Frage, gehen wir darin vollkommen auf? Zum Beispiel, Luca hat diese Grundidee geträumt. Eine Intuition, die auf Erfahrung, tatsächlich gelebter Erfahrung beruht. Sowas wird diese Wahrscheinlichkeitsrechnungs-KI nicht machen können. Was sie auch nicht machen können wird, ist authentische Erfahrungen machen. Und das lässt mich auch mit einiger Zuversicht in die Zukunft schauen. Ich denke, dass wir gerade durch die Religionen und die Spiritualität, diese Tradition, die wir da geerbt haben, auch Werkzeuge haben, resilient da zu sein. Ich bin nicht dafür, total technikavers zu sein. Also gerade hier, wir sind ja im RefLab, wir sind das Medienlabor, das Cyberlabor der reformierten Landeskirche. Aber es ist eben wichtig zu wissen, dass wir auch die Freiheit besitzen. Wir müssen nicht jeden technischen Weg folgen. Also wir haben auch die Freiheit zu sagen, da gehe ich jetzt nicht mit. Was ich denke, was auch eine Einschränkung ist dessen bei aller Begeisterung, die das bei uns auslöst. Ich denke, künstliche Intelligenz kann nicht wirklich originelle Ideen haben. Also es kann super klingen, aber es basiert immer auf Dingen, die schon unterwegs sind.
Ja, die aktuelle Version von KI ist tatsächlich auf bestehendem Wissen einfach zuzugreifen und vielleicht kann es noch nicht gut kombinieren. Ich bin ja als Kind sehr Fan gewesen, auch von Zukunftsvorstellungen, von Science-Fiction-Büchern. Ich sage einfach, ich würde der KI auch keine Grenzen setzen. Also wir wissen es ja nicht. Also es gibt, ich rede nicht bezüglich Bewusstsein, da bin ich überzeugt, dass wir nicht das Bewusstsein haben in dem Sinn, aber was die KI kann erschaffen, weil sie Wissen kann zusammen kombinieren und vor allem Wissen transparent machen, das kann ich jetzt nicht sagen. Und ich glaube, es gibt keinen Mensch, der den Anspruch hat, das ganze Wissen vor Welt zu haben. Wir haben uns sehr spezialisiert in den letzten Jahrhunderten. Also wir haben unsere Arbeit fragmentiert, dass Menschen einen bestimmten Bereich sehr gut machen können. Aber auch dort stoßen wir an Grenzen. Und wenn es irgendeine Software gibt oder eine KI, einen Quantenrechner, der tatsächlich die Übersicht hat über das ganze Wissen und das auch gut kann kombinieren kann, dann könnten wir unter Umständen auch Lösungen finden zu Krankheiten, die wir seit immer noch nicht ausgemerzt haben.
Es gibt ja auch viel Wissen, das immer verloren geht. Also zum Beispiel indigenes Wissen, das gar nicht digital erfasst ist und darum gar nicht in die KI einflüssen kann. Also es ist auch eine Frage der Datengrundlage.
Aber auch dort, also da kannst du jemanden schicken und die Daten erfassen. Also ich glaube, es ist wirklich eine Frage von Umsetzung von dieser KI und welche ethischen Prinzipien sie dort hinterlegt. Wegen dem möchte ich es wiederholen, ich bin Technorealist und nicht Pessimist, so wie ich aber auch nicht nur positiv eingestellt bin dieser technologischen Entwicklung, ja.
Ich bleibe dabei, dass die Gefühle und die emotionale Ebene und die existenzielle Ebene bleibt genuin menschlich. Die KI wird nicht existenzielle Erfahrungen machen. Aber es gibt natürlich spannende Möglichkeiten, beispielsweise wenn man diese Schnittstelle zum Gehirn überwindet, das sind ja auch Bereiche in unserem Gehirn und gar nicht wenige, die ja gar nicht aktiv sind. Das könnte neu stimuliert werden. Das wird spannend auch für Religion und Spiritualität, weil da vielleicht Bereiche sind, die einmal aktiv waren, jetzt nicht mehr aktiv sind. Da denke ich, wird viel, viel auch auf uns zukommen. Vielleicht nochmal, Evelyn, du als Theologin, was denkst du, wie sich das auswirken könnte, wie es noch weitergeht jetzt in dieser technologischen Entwicklung, jetzt auf Religion und auch auf die Arbeit, die wir machen?
Ich glaube, in den letzten 10, 20 Jahren sind ganz viele Vorstellungen von der Theologie noch mal näher kommen. Also ich glaube, die ganze Digitalisierung gibt einem auch eine Sprache, um über Sachen zu reden oder eine Vorstellung. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Leute vor 200, 300 Jahren, wenn es ums Betten gegangen ist, du redest mit jemandem, der ja nicht physisch da ist. Und schon nur, also, schon nur mit der Erfindung vom Telefon hat sich ja das schon geändert, dass man eine Vorstellung davon hat, dass das möglich ist. Und jetzt noch viel mehr. Ich kann jederzeit mein Handy führen und mit jemandem Videokale, wo auf der anderen Seite der Welt ist. Das finde ich spannend. Es gibt uns wie auch neue Bilder über auch religiöse Sprache und Vorstellungen. Weiss auch nicht, Fragen wie, hat Gott einen Plan für mein Leben? Wo ja vielleicht auch aufgrund von Wahrscheinlichkeiten besteht, aufgrund von Sachen, die ich über mich nicht weiss. Was mir aber jetzt noch durch den Kopf gegangen ist, ist die Frage nach der Körperlichkeit. Weisst du, dass auch der menschliche Körper wieder mehr Bedeutung überkommt, weil man merkt, also ein Mensch ist ja nicht ein Computer, aber einfach das ist das, was wir individuell fühlen, wo eine Maschine nicht nachvollziehen kann oder ein digitales Instrument. Und da kommt dann aber bei mir gerade auch die Befürchtung, ja, ist denn das in Zukunft ein Luxusding? Weißt, dass man Zeit hat, um sich um seinen Körper zu kümmern und den zu spüren. Und halt die Leute, die, weiß auch nicht, weniger Bildung haben, weniger sozialen Status haben, müssen dann so wie Arbeiterbienen halt gleich vor allem, also ja, näher wie Maschinen arbeiten. Also ich glaube, da wird auch aus theologischer Sicht ein Fokus auf soziale Gerechtigkeit immer wichtig bleiben.
Da sind noch mal ganz wichtige Punkte angesprochen. Vielleicht noch mal eine Schlussrunde. Wie können wir uns vorbereiten?
Ja, also ich tue gerne beobachten. Das ist die, also vorbereiten. Also wie gesagt, am besten tun wir die Instrumente, die Tools tatsächlich einmal ausprobieren, damit man überhaupt weiss, okay, mit was habe ich es jetzt zu tun. Also ich glaube, die Entsagung, völlige Entsagung von Technologie, also so würde ja auch nicht ticken. Und dann einfach die Augen offen lassen und beobachten und versuchen, so wie Evelyn gesagt hat, die Menschlichkeit pflegen. Und da gibt es ja unterschiedliche Ansätze und Zugänge, die sehr persönlich sind.
Ja, für mich kommen da gerade die menschlichen Beziehungen in Sinn oder überhaupt Beziehungen. Also so der, ich habe mal in einem Video von Reflab gesagt, der Sinn vom Leben für mich sind Beziehungen zu anderen Leuten, also zu anderen realen Menschen. Und ich weiss, sie sind real und nicht einfach ein Chatbot zu mir selber, aber auch zu mir, zu meinem Körper, zu meinen Emotionen und auch zu Gott-Beziehung, zu merken, zu in ein Verhältnis zu setzen, ich bin nicht der Nabel der Welt.
Ja, mir geht es genauso. Also die Bemühungen, authentisch menschlich zu bleiben und tiefe menschliche Beziehungen zu pflegen. Ich danke euch ganz herzlich für diesen Stammtisch und ja, wir werden sehen, was kommt.
Schönen Start ins neue Jahr.
Ja, merci, danke.